Ja, auch wenn einige Schüler, die heute hier sind, das vielleicht nicht gerne hören, aber die Schule endet nicht mit dem Ende der Schulzeit, denn unser gesamtes Leben ist ja eine Schule und lebenslang kommen wir aus dem Lernen nicht heraus. Eigentlich hat das seinen Grund darin, dass wir keine Produkte der Natur sind, sondern unsere Lebenskonzeption von unserem Schöpfer erstellt wurde. Und er hat auch die Gebrauchsanweisung für menschliches Leben verfasst und sie uns übergeben in seinem Wort. Eine der Grundeinsichten des göttlichen Lebensprogramms lautet: Mensch, du bist hier auf Erden nie zu Hause. Deine Heimat wartet in der Zukunft auf dich. Hier bist du ständig unterwegs. Und die Fragen nach dem Woher, nach dem Wohin und nach dem Wie, die finden wir beantwortet in Gottes Wort. Was für eine Gnade, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Und so ein wunderbares Wort finden wir heute in eurer Reihe, die ihr über die Psalmen habt. Und da ist heute der Psalm 16 drin. Ich lese also den Psalm 16 nach der Elberfelder Übersetzung. Psalm 16. Ein Miktam von David. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Ich übernehme die Einteilung des Psalms in drei Strophen von Benedikt Peters und seinem Kommentar zu den Psalmen. Er hat das so aufgegliedert: die erste Strophe, die Verse 1 bis 4, der Mensch im Konflikt. Die zweite Strophe, die Verse 5 bis 7, der Herr mit seinen Gaben. Und die dritte Strophe, die Verse 8 bis 11, Leben nach göttlichem Niveau, der Mensch mit Gottes Gaben. Die erste Strophe, Verse 1 bis 4, der Mensch im Konflikt. Da steht am Anfang ein geheimnisvoll unbekanntes Wort, ein Miktam oder Michtam. Und die Gelehrten sind sich etwas uneinig über die genaue Wortbedeutung. Am wahrscheinlichsten leitet es sich ab von dem hebräischen Wort ketam. Das bedeutet eine vorzügliche Art, so etwas wie pures Gold. Dann ist Psalm 16 ein in Davids Einschätzung besonders kostbarer Lobgesang. So ein grundlegendes Wort seines Lebens, von dem er leben wollte und wie er auch so ein Orientierungszeichen bekommen hat, wie er sein Leben zu verstehen und zu leben hat. Und diese Orientierungszeichen, die gibt uns ja Gott immer wieder. Er gibt es durch die ganze Bibel hindurch, durch die Heilsgeschichte. Das heißt, für die Heidenvölker zunächst durch Gottes Handeln mit dem auserwählten Volk Israel und dann durch die Gemeinde, die mit in diesen Ölbaum Israel eingepropft ist. Aber Gott gibt ja diese Orientierungszeichen nicht nur in der Heilsgeschichte, sondern er gibt sie ja auch in unserem persönlichen Leben. Das ist ja das Wunderbare, wie er das so miteinander verknüpft. Und wir tun gut daran, auf diese Orientierungszeichen immer wieder zu achten. Sowohl in der Heilsgeschichte als auch in unserem eigenen Leben und immer wieder zu gucken, leuchten da solche Zeichen, die wir beachten sollen. Und das sind manchmal ganz stille Zeichen, die uns Gott da gibt. Das ist nicht immer irgendwie das große Wunder oder die explosionsartigen Ereignisse, sondern immer wieder so, dass er uns wie der gute Hirte so auf grüne Auen führt, die wir von Zeit zu Zeit dann wieder erreichen im Lebenskampf. Und das müssen wir wahrnehmen, dass Gott das immer wieder schenkt von Zeit zu Zeit. Diese Orientierungszeichen, die wir da sehen und wo wir dann weitergehen können auf dem Weg. Ja, wer solche Orientierungszeichen beachtet, der betet wie David in Vers 1, behüte mich Gott, denn ich vertraue auf dich. Und das heißt ja, David spürt, da gibt es Bedrohungen. Da ist der Mensch im Konflikt. Da läuft es ihm vielleicht kalt den Rücken runter. Ja, in vergleichbaren Situationen, da spüren wir, da gibt es Bedrohungen und wir merken, da ist etwas da, da sind Mächte und Kräfte, die zerren an uns. Und dann brauchen wir dringend eine Adresse, so ein Schutzbunker, eine starke, rettende Hand. Und so betet David, behüte mich, Gott, behüte mich. Denn ich vertraue auf dich. Und wir brauchen die beste Medizin in diesen Zeiten gegen diese Angst ist Vertrauen. Wenn alle Lebensdämme brechen, irgendwie wir den Eindruck haben, da ist nur noch Verderben irgendwie so um uns rum, dann hilft nur Vertrauen darauf. Reißen diese Sicherheitsstricke, dann brauchen wir irgendwie so eine felsenfeste Gewissheit, dass da ein Gott ist, der uns durchführt. Bewahre mich, Gott, denn ich suche Zuflucht bei dir. Ich vertraue auf dich. Martin Luther, dessen Todestag wir heute bedenken, hat dies ja unnachahmlich in seinem Choral verewigt. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja, hören wir nochmal auf die erste Strophe. Eine feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns, frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind mit Ernst er es jetzt meint. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja, Luther kannte diese Angriffe, diese Kämpfe, diese inneren und äußeren Kämpfe. Und gerade deshalb schreibt er diesen Choral mit diesem Bekenntnis, Gott ist eine feste Burg, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Und ich glaube, das ist auch so ein Rest der Gottebenbildlichkeit, die wir nach dem Sündenfall immer noch in uns haben, dass wir merken, wir brauchen eine höhere, eine stärkere, eine kräftigere Macht als das, was wir in der Welt finden, um Schutz zu bekommen. Das merken wir, denke ich, intuitiv, dass es da eben zwischen Himmel und Erde andere Mächte und Kräfte gibt, denen wir ohne Gott nicht gewachsen sind. Der Eintritt in diesen göttlichen Zufluchtsort ist ja gleichzeitig auch die Anerkennung göttlicher Herrschaft. Vertraue ich mich seinem Schutz an, dann ziehe ich ihn in meine Konflikte hinein und halte ihn nicht heraus. Ich nehme ihn nicht im militärischen Sinn gesprochen als Fußsoldaten, sondern als Feldmarschall. Du bist mein Herr, in Vers 2 dieses Bekenntnis. Und es gibt für mich kein Glück außer dir, sagt David sogar. Und was tun ja wir Menschen, um auf dieser Welt irgendwie Glück zu bekommen? Das ist es. Auf alle mögliche Art und Weise suchen wir überall und überall, wo bekommen wir Glück? Wie werde ich glücklich? Nun, ohne Gott jedenfalls nicht. Man muss sogar sagen, dass erst der Gotteskontakt überhaupt erst alle anderen Gegebenheiten dieser Welt in Kraft setzt, alle guten. Es kann mir also nichts dauerhaft zum Segen werden, was außerhalb dieser Gottesverbindung liegt. Leben ohne Gott ist wirklich Leben am Leben vorbei. Und eine Frucht dieser Lebensgemeinschaft mit Gott ist laut David in Vers 3 die Freude an den Heiligen. Ja, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Das ist eine Frucht dieser Gottesbeziehung. Nun, wer sind diese Heiligen, die Herrlichen? Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Die einen sagen, damit meint David Engelsmächte, die ihren göttlichen Auftrag auf Erden ausführen. Eine zweite Möglichkeit sind, dass er damit Angehörige des Volkes Israel meint. Oder wir interpretieren vom Neuen Testament her, dass das Väter und Mütter im Glauben sind und die Gemeinschaft der Heiligen. Und alle vier Antworten, denke ich, haben biblischen Grund und gehören der Vollständigkeit halber ergänzend zueinander. Was heißt das nun für uns? Ganz praktisch. Erstens, wir müssen realistischerweise mit den Wirkungen himmlischer Wesen rechnen. Ja, ihr Eingreifen sogar ständig erwarten und erbitten. Legionen von Engel sind dort in der unsichtbaren Welt, sagt es uns die Bibel. Die dienstbare Geister sind, das heißt, sie sind ausgesandt, um den Menschen zu helfen und zu schützen. Und wir sollten ganz konkret damit rechnen, das sogar erbitten. Zweitens, wir haben den Blick auf Israel zu richten. Um den Zeiger an Gottes Weltenuhr nicht zu übersehen und den Kurs auf die von Gott angesteuerte Zukunft einzuhalten. Das heißt, das Geschick Israels, das ist die Kompassnadel für unsere endzeitliche Glaubenspraxis. Und wenn wir das übersehen, fehlen uns entscheidende Einsichten, entscheidende Dinge. Das hat Gott so angelegt, dass wir die Heilsgeschichte immer mit einbeziehen, auch in unsere persönliche Glaubenspraxis. Und wie sehr mangelt es daran in der Gemeinde Jesu? Da gibt es sogar Enterbungstheologen, die lange, lange Zeit die Geschichte Israels überhaupt nicht betrachtet haben. Also, wenn David davon spricht, an dieser Freude an den Heiligen, dann sind Engelsmächte gemeint, dann ist Israel damit gemeint. Und neutestamentlich, drittens und viertens, Väter und Mütter im Glauben. Wir müssen also berücksichtigen, in welcher geistlichen Tradition wir stehen und woher wir kommen mit unserem geistlichen Leben. Wer unsere geistlichen Eltern sind. Und nur so können wir die Absichten Gottes mit unserem Leben einordnen, verbinden. Geistliches Wachstum geschieht nämlich nicht einfach so zack, sprunghaft, sondern es entwickelt sich organisch. Und das kann es nur tun, wenn wir auf die Väter und Mütter im Glauben achten und sagen, was ist der Reichtum seiner Gemeinde im Leib Christi? Was sind gute Bibelausleger, auf die wir hören sollten, auf die wir achten sollten? Denn unser Glaube entwickelt sich in diesem Raum. Das ist also auch die Freude an den Heiligen. Und da gibt es Unterschiede zwischen guter Lehre und einer Lehre, die von der Schrift abgewichen ist. Und das ist unsere Aufgabe, das immer und immer wieder auch zu prüfen. Und das vierte ist ganz praktisch das, was wir heute Morgen hier tun. Das ist die geistliche Verwandtschaft, die Gemeinde der Heiligen, die herausgerufen ist aus allen Völkern. Und das ist eine wunderbare Gemeinschaft, eine sichtbare Gemeinschaft, eine Glaubensstärkung. Das dürfen wir nicht vernachlässigen und diese Versammlungen auch nicht verlassen. Und Jesus stellt diese Verbindung höher als Verwandtschaftsgrade. Ja, Markus 3, Vers 35 oder Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet. Das heißt, wir dürfen und sollten jede geistliche Bewegung mit Glaubensgeschwistern schätzen und dankbar dafür sein. Als wirklich ein köstliches Geschenk. Und wir brauchen ja auch diesen ganzen Reichtum der Gemeinde. Ja, in Römer 12 haben wir gehört, ein Leib, viele Glieder und jeder hat seine Aufgabe. Keiner ist da über den anderen irgendwie herausgehoben oder er sagt, denkt nicht höher von euch selbst. Ja, der ganze Leib ist zusammengefügt und jedes Glied ist wichtig. Also ganz, ganz entscheidend, diese Freude, die David hier hat, alle vier Möglichkeiten sind damit einzubeziehen in unser Glaubensleben. Im großen Gegensatz zu dieser wunderbaren Gemeinschaft der Heiligen, da steht die zahlreiche Menge derer, die einem anderen Gott nachlaufen, heißt es hier in Vers 4. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Und das ist leider die Mehrheit der Welt. Aber schauen wir auch nicht zu viel auf die Welt, sondern schauen wir uns auch selbst an. Wir laufen nämlich auch oft anderen Göttern nach. Und wir Christen sollten uns schon überlegen, worauf wir unser Wohlgefallen, unsere Freude, unsere geistlichen Interessen, unsere Sehnsucht ausrichten und welche Ziele wir eigentlich ansteuern in unserem Leben. Da geht es wirklich um Grundsatzausrichtungen. Und wir müssen uns immer und immer wieder entscheiden, welchen Kurs wir da beibehalten wollen, wenn wir geistlich Frucht bringen wollen. Das ist kein abgeschlossener Prozess. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 6, 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das sagt er zu seinen Jüngern in der Bergpredigt. Er sagt, überlegt euch, richtet euch aus, woran wollt ihr euer Herz hängen? Was ist euer Ziel im Leben? Ja, ich komme zur zweiten Strophe, die Verse 5 bis 7. Der Herr mit seinen Gaben. Die göttliche Perspektive, der Blick auf den Ewigen, der muss erst freigeschaufelt werden. Das haben wir gemerkt aus Lebensbedrohungen oder aus falschen Bindungen. Und erst dann ist der Blick frei für Gottes Gaben und Gottes Wesen. Und diesen Blick kann David nun riskieren, weil sein Leben durch Gottes Beistand in allen Lebenskonflikten garantiert ist. Und wir sollten es uns tatsächlich so zur Angewohnheit machen, in der stillen Zeit, um diesen unvoreingenommenen Blick zu bitten, gerade in kritischen Situationen. Wir sollten die Perspektive Gottes einnehmen in der stillen Zeit. Weil nur diese Perspektive ist die richtige Perspektive. Und da bekennt David, der Herr ist mein Erbteil, mein Lebensbecher und er bestimmt das Lebenslos in Vers 5. Das heißt, seine Perspektive ist die richtige. Der Herr legt das fest. Aber was machen wir so oft? Wir orientieren uns in erster Instanz an anderen Menschen. Und dann sind natürlich negative Folgen unvermeidlich. Dann werden wir unzufrieden, dann werden wir neidisch, dann werden wir geistlich und ethisch kommen ins Schwanken. Dann bekommen wir auch teilweise unrealistische Hoffnungen. Ja, das geht mitten in die Gemeinde auch hinein, in extremen charismatischen Kreisen. Unrealistische Hoffnungen werden da geweckt, durch die Schrift nicht gedeckt. Das heißt, jeder von uns hat da eigentlich dieses Gefährdungspotenzial. Ich sage das nicht als jemand, der darüber steht, sondern mittendrin im Boot. Ja, und jeder von uns muss sich auch fragen, wo hat er diese Schlagseite, wo orientiert er sich im Grunde genommen mehr an dem, was andere Menschen tun und darstellen und nehmen nicht diese Perspektive Gottes ein. Das muss uns einfach als Mahnung zu denken geben. Entscheidend ist Gottes Perspektive für unser Leben. Er bestimmt das Lebenslos. Und er bestimmt das Erbteil. Und da steht ein besonderer Begriff, dieser Becher, ja, zwischen Erbteil und Lebenslos, steht da im Vers 5, mein Becher oder Lebensbecher, wie es in Hebräisch noch heißt, mein Lebenskelch. Und das ist interessant, das Schicksal des Menschen wird oft mit dem Austrinken eines Bechers versinnbildlicht in der Bibel. Ja, wir denken an leidvolle Wegstrecken. Da wird dann von einem bitteren Kelch gesprochen. Ja, Jesus in Gethsemane natürlich das beeindruckendste Beispiel. Herr, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dietrich Bonhoeffer hat 1944 in seinem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen formuliert, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Und das ist die von Gott geforderte geistliche Haltung des Menschen. wenn er unser Lebenserbe, unser Lebensanteil festlegt. Und da wird es eine Portion Leid geben. Das ist eindeutig in allen biblischen Biografien. Und das ist individuell. Das können wir auch nicht für andere voraussetzen und wir sollen uns auch hüten mit vorschnellen Urteilen, wenn andere in leidvollen Situationen stecken, dass wir dann immer wüssten, was wäre da das Beste. Es gibt aber neben diesem Kelch des Leides auch einen Kelch des Heils. Psalm 116, Vers 13. Und das bedeutet für den Gläubigen, da werden auch schwere Lebensführungen im Grunde aus göttlicher Liebe festgelegt. Der Ewige verabschiedet sich nicht einfach aus unserem Leben, nachdem er unseren Lebensanteil an Freud und Leid festgelegt hat, sondern er ist aktiv, er bleibt helfend, stützend, tröstend, rettend, wegweisend an unserer Seite, damit wir nicht untergehen. Ja, das heißt, die Einsamkeit in Kampf und Leid an bösen Tagen unseres Lebens, wenn dieser Kelch des Leides uns gereicht wird, der wird ausgeglichen durch diese Gottesbeziehung und durch den Kelch des Heils. Und das müssen wir immer wieder erkennen und uns immer wieder in Erinnerung rufen. Gott tut die Dinge nicht, um uns zu schaden. Ja, und wenn wir das wissen, dass im Grunde genommen der Kelch des Heiles, den wir im Abendmahl so wunderbar schmecken dürfen, daran erkennen wir ja auch, dass Gott das Gute will. Und wenn wir das erkennen, dann verlieren auch schwere Lebensführungen ihre zum Tode verletzlichen Kanten. Ja, sondern die werden so poliert, abgeschmürgelt. Das heißt nicht, dass sie nicht schwer sind, aber sie werden letztendlich abgeschliffen und gewinnen so aufs Lebensganze, auch in Davids Leben, so eine gewisse, so wie er das hier ausdrückt, tatsächlich Lieblichkeit, weil auch in ihnen die Person Gottes aufleuchtet. Ja, und davon spricht der Vers 6. Da nehme ich mal eine sehr genaue Übersetzung aus dem Hebräischen von Rabbiner Raphael Hirsch. Der drückt es so aus, ich finde es wunderbar. Er sagt im Vers 6, Lebensschicksale wandelten sich für mich in Lieblichkeiten. Lebensschicksale verwandelten sich für mich in Lieblichkeiten. Ein harmonisches Lebenserbe für mich. Und das klingt wie eine versöhnliche Lebensbilanz, die David hier zieht. Das heißt, die Puzzleteile passen ausgewogen harmonisch zusammen. Und der Weg mit den so unterschiedlichen Stationen seines Lebens ist letztlich gekennzeichnet durch Gottes ständige, wenn auch nicht jederzeit fühl- und sichtbare Gegenwart. Aber der Kelch des Heils, er steht im Hintergrund. Das heißt, bei David findet hier eine Versöhnung mit dem Leben und auch den schweren Situationen statt. Und das erfüllt sein Herz. Und deswegen schließt er einen Lobpreis an im Vers 7. Da sagt er, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Ja, ich preise den Herrn, mein Ratgeber. Selbst für die Nächte, in denen meine Nieren mich zurechtwiesen. Ja, das ist ja so ein Bild, die wichtige Körperfunktion, die Nieren. Und das heißt, Gott redet ganzheitlich zu uns. zu unserem Geist, zu unserer Seele und zu unserem Körper. Und darauf sollten wir auch Acht geben. Und vielleicht werden auch dann so manche Schlaflosigkeiten umgewandelt in göttliche Gelegenheiten. Ja, wie stark der Einfluss solcher Nachtgespräche auf das gesamte Leben ist, davon zeugt dann der gesamte Schlussabschnitt dieses Psalms. Das geht über in so einen wunderbaren Lobpreis. Das ist die dritte Strophe, die Verse 8 bis 11. Leben nach göttlichem Niveau. Der Mensch mit Gottes Gaben. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das ist wohl der Kernvers dieses Psalms. Oder auch hier wieder die Übersetzung von Hirsch. Ich habe den Herrn auf eine Ebene vor mich hingestellt. Und das ist sicher eines der größten Wunder, die ein Mensch erkennen kann. Ja, so gerade diese beschränkte irdische Existenz, gerade die ist der Offenbarungsplatz des allmächtigen, ewigen Gottes. Das heißt, ich kann, ich darf, ich soll auf einer Ebene mit Gott kommunizieren. Eigentlich unfassbar. Das heißt, ich muss das ein bisschen gerade rücken hier, das Mikrofon. Das heißt, ich brauche zu einer wirklichen Gottesbeziehung, da brauche ich keine hochstrebenden Visionen. Meine eigene kleine irdische Wirklichkeit, die reicht aus, Gott zu begegnen. Und auch dort soll ich ihm eben begegnen, in einer Ebene. Und das ist natürlich wunderbar geschehen durch die Menschwerdung Christi. Wie sehr stellt sich Gott hier auf eine Ebene mit dem Menschen? Das ist ja eigentlich unfassbar. Aber damit hat er uns dieses Bild gegeben. Er hat gesagt, wir müssen nicht nach Höhen und nach Tiefen suchen und hochstrebende Dinge. Nein, in eine Ebene mit Gott, in der Menschwerdung Christi. Das heißt, Gott kommuniziert tatsächlich durch Jesus auf Augenhöhe mit uns. Ja, und so sollten wir unser ganzes Leben, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, überall deutlich machen, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. In einer Ebene vor mir. Ja, wir werden nicht in der Bibel beauftragt, irgendwelche Luftschlösser auf Paradieswolken zu errichten. Ja, von uns wird auch nicht verlangt, irgendwie so engelshaft über der Erde zu schweben. Nein, unsere Aufgabe heißt, ebne dein Leben, mach in dir Bahn für deinen Gott. Er will zu dir persönlich kommen. Ja, in Römer 12 heißt es wunderbar, haben wir gelesen, euer Leben, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und das sagt David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, ich habe ihn in meine Ebene vor mich gestellt. Und das tun wir am besten so, dass wir ihn in unser Leben hineinnehmen auf eine Ebene, wenn wir so oft wie möglich die Bibel aufschlagen. Ja, vielleicht sogar mit dieser Gebetseinleitung. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Alle Zeit in meiner Ebene vor mir. Und dann bekommen wir nämlich auch schon eine erste Antwort. Da heißt es, er steht zu meiner Rechten, deshalb werde ich nicht wanken. Ja, ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das heißt, er macht unsere unsicheren Schritte wieder stabil, damit wir die nächste Etappe erreichen können. Der große jüdische Bibelausleger Maimonides unterstreicht hier, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Welt und er nimmt jede unserer Taten wahr. Behalten wir das ständig im Bewusstsein, werden wir erfüllt mit Gottesfurcht, mit Demut und Respekt. und können doch auf einer Ebene mit Gott kommunizieren. Wunderbar. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Und im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, wo es an dieser Gottesfurcht mangelt, da mangelt es auch am Bewusstsein seiner Gegenwart. Und Gottesfurcht und Freude, die schließen sich nicht aus. Darum heißt es in Vers 9, darum freut sich mein Herz, es jubelt meine Ehre, selbst mein Leib wird sicher wohnen. Ja, David weiß, vom Allerkleinsten bis zum Allergrößten vollzieht sich in seinem Leben Gottes Erlösungsplan. Und vieles, vieles wird er erst viel später verstehen. Aber er jubelt schon darüber und bricht in Lobpreis immer und immer wieder aus, weil er den Herrn in seine Ebene vor sich gestellt hat. Und es gipfelt dann in diesen unübertrefflichen Worten zum Schluss, denn meine Seele wirst du dem Scheol, also der Totenwelt, nicht überlassen. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Ja, liebe Gemeinde, an welcher Stelle unseres Lebens ist der Friede Gottes am schwersten zu glauben? Das geschieht an Sterbebetten, in Trauerhäusern, auf Friedhöfen. Und deswegen wird im Judentum ganz besonders der Psalm 16 gebetet am Sterbebett. Ja, denn da heißt es, du wirst meine Seele nicht der Totenwelt überlassen. Dieser Psalm trägt das Licht des ewigen Lebens in diese Finsternis des Todes hinein. Und da können sich alle vom Tod und vom Sterben Betroffenen wieder aufrichten. Sie sehen in das Licht und sie gehen in dieses Licht. Friedrich Händel hat in seinem Messias diesen Vers 10 wunderbar in einer Arie vertont. Ja, denn meine Seele wirst du dem Totenreich nicht überlassen. Und er fügt hinzu den wunderbaren Vers aus Hiob 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, dieser Vers steht ja auch auf seiner Grabplatte von Händel in der Westminster Abbey in London. Hiob 19, 25. Und so sehen wir in diesem Vers 10 eine messianische Vorschattung, eine wunderbare Verheißung auf Christus, der dem Tode die Macht genommen hat in seiner Auferstehung. Und er überträgt diese Kraft der Auferstehung auf die Gläubigen. Ja, Johannes 8, 51 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Seine Auferweckung am Ostermorgen ist das Siegel dieser Glaubenswirklichkeit. Er, Christus, ist der Erstling der neuen Schöpfung. 1. Korinther 15, 20. Und das zieht alle anderen Gläubigen nach sich. Und sie können und sollen in diesem Licht leben. Unsere Seele wird nicht dem Totenreich übergeben. Wunderbar nimmt das Petrus auch in der Pfingstpredigt auf. Apostelgeschichte 2, da zitiert er diesen Psalm 16 und macht der Gemeinde in Jerusalem Mut, sagen, das ist passiert, das ist so gewaltig, was da passiert ist an diesem Ostermorgen. Das ist die neue Wirklichkeit. Und so seid also gewiss, auch ihr in der Nachfolge Jesu, dass ihr seit Ostern auf dem Weg des Lebens seid. Diese Welt ist das Land der Sterbenden. Wir gehen in das Land des Lebens. Und jeder weitere Augenblick unseres Lebens soll von diesem Licht bestimmt sein. Dass wir sagen, wir haben da den Herrn alle Zeit vor Augen. Ja, in eine Ebene vor uns gestellt. Und das ist wirklich Leben nach göttlichem Niveau. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.